Ich bete mit uns. Jesus, wir heißen dich ja wirklich willkommen und wir sind so dankbar, dass du dich uns nahest, dass du zu uns kommst und dass du dich geoffenbart hast, im Fleisch Mensch geworden bist. Und danke, dass das ja uns immer noch heute ja teilhaftig werden darf. Danke, dass wir das immer wieder neu empfangen dürfen. Deine Gegenwart, deine Liebe. Und ich bete, dass du dein Wort lebendig machst jetzt unter uns. Heiliger Geist, komm und sprich in unsere Herzen, was dir wohlgefällig ist und was du uns heute wichtig machen willst. Komm hinein und wirke das unter uns. Wir brauchen deinen Dienst, Heiliger Geist. Wir brauchen dich, der uns das Wort Gottes erklärt und auslegt. Amen. Ich habe uns heute einen Vers mitgebracht. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ein kurzer Vers aus dem Römer Kapitel 8, ein Kapitel, was, ich denke, eher eins zu den bekannteren Kapiteln gehört. Und das Erste, was uns hier ins Auge sticht, wenn wir aber Kinder sind, ja, wessen Kinder? Und wenn wir dann den Vers 16 uns anschauen, dann lesen wir dort, dass wir Kinder Gottes sind. Gottes Kinder, das ist einerseits Vorrecht und das ist Erwählung. Gott hat uns erwählt, seine Kinder zu sein. Er hat uns dieses Vorrecht geschenkt durch Jesus. Er hat es uns nahegebracht, indem er uns seinen Sohn nahegebracht hat, indem wir ihn erkennen konnten. Indem das, was da am Kreuz passiert war, nicht nur eine schöne Fantasiegeschichte von damaliger Zeit gewesen ist, sondern indem wir gemerkt haben, das, was da vor 2000 Jahren auf Golgatha passiert ist, das galt mir. Das hatte was ganz konkret mit meinem Leben zu tun. Und dann heißt es da in diesem Vers 16 davor, und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und mit diesem Lebendigwerden dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, mit dieser Vergebung, die wir dort empfangen haben, mit dieser Kindschaft, die uns dort zuteil geworden ist, haben wir seinen Geist empfangen. Und dieser Geist Gottes, der Heilige Geist, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und eine Auswirkung dessen ist, dass dieser Geist in uns ist und in uns lebt und wir ihn empfangen haben, ist, dass wir Gott auf eine Art und Weise kennengelernt haben, die ganz persönlich ist. Der Römerbrief sagt, Menschen, die Gott so erfahren haben, die Kinder Gottes sind, die den Geist Gottes empfangen haben, die sprechen ihn als Abba, Vater an. Papa. Kennst du Gott als Papa? Sprichst du mit Gott als Papa? Und da geht es mir nicht darum, Gott zu verniedlichen. Aber einen Vater als Papa anzusprechen, spricht von einer ganz tiefen Vertrauensbeziehung. Kennen wir Gott so oder ist er der strenge Vater? Der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir Gott als Papa kennenlernen. Und ich glaube, wenn wir das noch nicht von freiem Herzen sagen können, dann fehlt uns ein Teil einer zentralen Gotteserfahrung. Dann fehlt uns ein Teil der ganz zentralen Erkenntnis, die der Heilige Geist in uns wirken möchte. Und dann ist es etwas, wo wir uns dort danach ausstrecken dürfen. Dann ist es etwas, wo uns hier die Bibel ermutigt zu sagen, mach dich auf den Weg, vertrau dich Gott an, vertrau dich seinem Geist an, dass er das in dir wirkt. Dass er dich in diese Vertrautheit Gottes hineinbringt. Denn das ist eine Frucht und das ist etwas, was Gott in uns tun möchte. Dass wir zu einer Vertrautheit mit Gott gelangen. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die Leitung, Führung und des Heiligen Geistes zeigt die Sohnschaft Gottes in deinem Leben. Auch das gehört zur Kindschaft, zur Sohnschaft Gottes dazu, wie es der Vers 14 sagt, dass der Heilige Geist Leitung nimmt in deinem Leben. Nicht nur theoretisch und ich sage, ja, der Geist Gottes wird mich schon irgendwo leiten, das ist sicherlich ein Teil. Aber empfindsam und sensibel zu sein auf die kleinen Punkte, die der Heilige Geist in deinem Leben plötzlich sichtbar macht, wo er dich hinführt und wo du merkst, da ruft mich Gott, da kommt plötzlich so ein Blitzgedanke und dem gehe ich mal nach. Und ich merke, wie am Ende etwas kommt, wo Gott plötzlich wirkt. Und wo ich merke, da hat Gott jetzt gerade seinen Finger drauf und er möchte, dass ich ihm da drin folge. Und wir müssen aufpassen in einer Zeit, wo wir uns von allen möglichen Dingen leiten lassen können, dass wir immer wieder sicherstellen, dass wir vom Geist Gottes geleitet werden. Uns das immer wieder als Herzensanliegen und als Ausrichtung unseres Lebens nehmen. Dass wir sagen, Gott, wir wollen von dir geleitet werden, von deinem Geist. Heiliger Geist, nimm Leitung in meinem Leben. Wie schnell geht es, dass wir uns von diesen Dingen der Welt leiten lassen? Von der Selbstsucht. Du musst an dich denken. Du musst dein Glück machen. Du musst derjenige sein, der weiß, wo es lang geht. Aber was passiert, wenn ich es mal nicht weiß? Dann kommt schnell Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung in das Leben des Menschen. Und da dürfen Kinder Gottes eigentlich in einer größeren Freiheit leben. Weil sie wissen, mein Leben wird gestaltet, mein Leben wird geführt, mein Leben wird geleitet. Aber wollen wir diese Leitung? Wir können uns von einem Geltungsdrang treiben und leiten lassen. Und dann ist unsere ganze Ausrichtung im Leben darauf angesinnt, dass wir etwas gelten, dass wir geehrt werden, dass wir gelobt werden, dass wir sichtbar werden und nichts gegen Lob. Und auch nichts gegen den Punkt, wo uns Gott hinstellt. Aber wenn das unser Fokus ist, dann machen wir Menschen, dann manipulieren wir Menschen, uns das zu geben, was nur Gott uns geben kann. Dann machen wir uns an Menschen und an Gott schuldig. Unsere Karriereplanung kann uns in einer Art und Weise führen und leiten, wo wir uns unter ein Joch und unter eine Knechtschaft bringen, die uns aussaugen und leerziehen kann. Wir haben am Freitag in der Jugend Jakobus gelesen und da gibt es so diesen wunderbaren Satz, den man häufig von Älteren hört, weniger von Jüngeren. So Gott will und wir leben, werden wir dieses oder jenes tun. Wir dürfen uns Pläne machen, aber wir müssen uns von Gott hineinreden lassen. Wir können unser Leben irgendwie planen, aber wir müssen sicherstellen oder wir sollten sicherstellen, dass Gott das letzte Wort hat. Dass wir ihm die Dinge vorlegen und dass er sie ganz anders machen darf, wenn es ihm gefällt. Und wenn er denkt, dass es jetzt gerade besser ist. Wir können auch uns von Dingen leiten lassen, die erstmal so ganz schön klingen. Und vielleicht sehr erstrebenswert sind. Zum Beispiel in einer gut christlichen Erziehung. Aber auch die kann uns falsch führen, wenn das nämlich zu einem Götzen wird. Ganz ehrlich. Wenn wir dort irgendwelchen Dingen hinterherrennen, wo wir plötzlich merken, dass Gottes Geist da gar kein Mitspracherecht mehr bekommt. Wir können eine moralische Einwandfreiheit anstreben und können merken, wie wir Gott in manchen Punkten widerstehen. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Das ist gleich ein sehr krasses Beispiel. Aber ihr kennt mich ja, von daher wisst ihr ja, was kommt. Ich habe ein Buch gelesen von einem Glaubenshelden des 19. Jahrhunderts. Smith Wigglesworth. Ein Apostel des Glaubens in der nicht ganz so fernen Kirchengeschichte. Und den hat Gott ganz stark als Evangelist und auch als Heilungsevangelist gebraucht. War eigentlich ein einfacher Klempner, hatte keine theologische Ausbildung und den hat Gott genommen und den hat er berufen. Und er hatte dann eine schöne Geschichte. Der wurde zu Menschen immer mal gerufen oder ist mit Menschen zusammengekommen und hat für diese Leute gebetet und in der Vollmacht gebetet, die uns, glaube ich, heute ganz sehr abgeht. Und er wurde so vom Geist Gottes geführt, dass er, wenn er für Menschen gebetet hat, plötzlich ganz konkrete Dinge bekommen hat, wie er jetzt beten soll. Und da war ein Mensch, der hatte ein Magengeschwür, ärztlich diagnostiziert. Und Gott sagt ihm, und jetzt mal moralische Einwandfreiheit, gut christliche Erziehung, jetzt merken wir, wie es gleich ordentlich knirscht. Und dann sagt Gott zu ihm, box ihm in die Magengegend. Das darf man als guter Christ nicht. Aber Gottes Geist sagt, tu das jetzt in diesem Moment. Und Smith Wigglesworth hat gelernt, gehorsam zu sein. Und er boxt ihm in die Magengegend und er ist geheilt von dem Moment an. Und da merken wir, wie Gottes Leitung manchmal ganz anders aussehen kann. Und ja, dieser Mann hat im Vorfeld ganz viele Gehorsamsschritte gemacht, um an diesen Punkt zu kommen, dass er so in der Vertrautheit mit Gott war, dass er wusste, das ist Gott, der das gerade sagt. Aber vielleicht kriegen wir jetzt gerade ein Gefühl, wie weit wir vielleicht in manchen Punkten noch weg sind von dem, wie Gott uns leiten könnte. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr bitte jetzt jeden, der mit dem Magen Probleme hat, in der nächsten Woche einmal niederbalbiert. Darum geht es mir nicht. Aber ich merke und ich möchte dieses Beispiel nutzen, um uns die Augen zu öffnen, wie Gottes Geist vielleicht manchmal unsere gute Vorstellung, wie etwas zu laufen hat, auch gerne mal ganz schön beansprucht. Und wo er uns einlädt, ihm gehorsam zu sein und wir die Entscheidung treffen müssen, sind wir gehorsam oder sind wir es nicht. Der zweite Punkt. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Erben Gottes. Miterben mit Christus. Wir erben ein Leben in der Ewigkeit. Unser Leben bekommt ein Ziel und einen Sinn. Als Christen, die dieses Leben Gottes geerbt haben, leben wir jetzt auf Ewigkeit hin. Unsere Ausrichtung ist ein Leben, was auf Ewigkeitstauglichkeit angelegt ist und was im Licht der Ewigkeit gestaltet und gelebt werden soll. Was in der Ewigkeit taugt, das darf jetzt hier schon beginnen und sichtbar werden und soll ausgelebt werden. Und was vielleicht in der Ewigkeit eben nicht taugt, das darf auch freimütig mal abgetan werden. Wir erben die geistlichen Himmel und Güter. Da kommt die Fülle Gottes, da kommen auch Begabungen Gottes, da kommt sein Leben, da bekommen wir Anteil an seinem Auferstehungsleben, was schon jetzt in uns sichtbar wird und was immer diese Ausrichtung hat, dass es zu anderen Menschen gehen möchte, dass es uns begegnen möchte und dass es zu anderen hinausströmt. Und dass andere dieses Leben, dass sie dann Vorgeschmack dafür bekommen. Dass da was sichtbar wird von Gott in unserem Leben, wo Menschen Geschmack bekommen, wie es der Himmel auszusehen hat. Oder wie der Himmel aussieht. Und wo sie ein bisschen hungrig, wo sie ein bisschen sehnsüchtig gemacht werden, weil sie merken, da ist was da, das übersteigt diese himmlischen Festungen, diese irdischen Begrenzungen, die wir haben. Da wird was Himmlisches sichtbar. Jemand sagte einmal, als Jesus in mein Leben kam, war es mir, als würde ich das erste Mal in meinem Leben Farben wirklich sehen. Alles war umso leuchtender und strahlender, als ich es jemals vorher gesehen hat. Er hat gedacht, er war vorher blind. So krass hat er es ausgedrückt, weil plötzlich mit Jesus eine Fülle in sein Leben kam, eine Perspektive in sein Leben kam, die er gar nicht so greifen konnte. Und das hat ihn erstmal überfordert. Eine Freundin hat 5 Jahre lang jemanden begleitet, schwer depressiv, schwer suizidgefährdet. Die konnte es zu Hause nicht aushalten und hat deswegen immer mal abwechselnd bei einem von den Jugendmitarbeitern dort gewohnt, zeitweise. Und die kommt zu einer Silvesterrüstzeit so richtig zu Jesus und erlebt Befreiung. Die war immer schon mit Jesus unterwegs und sie schaut das erste Mal in den Spiegel und sagt das erste Mal nach diesem Erlebnis: Ich habe heute das erste Mal in den Spiegel geguckt und habe mich nicht hässlich gefunden. Und dann sitzt sie nach dieser Rüstzeit am Küchentisch und da war so graues Novemberwetter wie heute. Und die guckt aus diesem Fenster raus und sagt: Oh, was sind das für Farben da draußen? Da blüht nichts. Da ist alles tot. Und die war so schwer begeistert. Und da hat die Freundin gesagt: Ich bin mal gespannt, wie das im Frühling wird. Da könnte es passieren, dass es die nochmal komplett wegschießt. Aber das passiert, wenn Jesus kommt. Und das ist was, was unser Leben umkrempelt. Da erben wir von Gott etwas. Und dann der dritte Punkt in diesem Vers. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und auch da habe ich wieder eine provokante Frage. Wenn wir wirklich hier jedem Leid auf Erden aus dem Weg gehen, so gut es geht, welche Herrlichkeit haben wir dann zu erwarten? Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir leben in einer Generation, wir leben in einer Gesellschaft, die auf Leidvermeidung im höchsten Maße angelegt ist. Es geht, so gut es geht, ohne Schmerzen durch alles durchzukommen. Und ich glaube aber, im christlichen Leben hat Leid einen Platz und hat Leid einen wichtigen Platz. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Durch das Leid, was wir erleben, kommen Dinge in unser Leben, die Verherrlichung bringen. Die machen uns tauglich dafür, dass da Verherrlichung sichtbar werden kann. Da ist es etwas, wo Dinge sichtbar werden, wenn wir leiden, die im Reich Gottes keinen Platz haben. Die gilt es am Kreuz abzulegen, darüber Buße zu tun. Und dort, wo wir dort Vergebung empfangen, kommt Verherrlichung, da kommt Auferstehung. Da kommt das, was ewigkeitstauglich ist. Und dann ist es ganz spannend, im jüdischen Gedanken ist es ganz tief verwurzelt und ganz stark dieser Gedanke, dass die Leidensfähigkeit eines Menschen und seine Bereitschaft zum Leid darin auszuharren, das anzunehmen, dass Gott damit was vorhat. Nicht, dass er es geschickt hat. Aber dass Gott mit diesem Leid etwas in deinem Leben bewirken möchte. Dass diese Bereitschaft und dieses Ja zu diesen Dingen die Liebe zu Gott offenbar macht. Das ist im Jüdischen ganz, ganz stark. Die Liebe eines Menschen zu Gott zeigt sich in der Fähigkeit, im Leid an Gott dran zu bleiben und standzuhalten. Und wenn wir jetzt mal schauen, was Paulus erlebt hat, was die Apostel durchlitten haben, mehrfach gesteinigt, mehrfach Schiffbruch, mehrfach Schläge über Schläge, bedroht von wilden Tieren, von Natur, immer wieder diese ganzen Sachen. Dann ist das nicht ein Heldenepos, sondern dann zeigt es einfach die tiefe Zugewandtheit und Liebe dieses Menschen zu seinem Gott. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ich habe gestern eine Predigt gehört und es war so spannend. Mich hat diese Woche dieses Thema bewegt. Und genau gestern Abend in dieser Predigt kommt dieses Thema vor. Und dieser Prediger kommt und sagt, es gibt ein schönes Wort, das wunderbar beschreibt, nämlich Passion. Passion aus dem Englischen Passion ist erstmal eine Leidenschaftlichkeit. Wofür brennt dein Herz? Und das kann wild sein, das kann feurig sein, das kann total begeistert sein. Das ist einerseits diese Passion, diese Leidenschaft. Und auf der anderen Seite sprechen wir von der Passion Christi. Und die Passion Christi ist nicht sondern die Passion Christi ist, dort an dieses Kreuz zu gehen und dort zu sterben. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Die Leidensfähigkeit eines Menschen zeigt sich im Leid. Und die Liebe zu Gott zeigt sich darin auch. Das bedeutet nicht, dass wir jedes Leid suchen müssen und dort hineinspringen müssen und sagen müssen, oh, jetzt endlich mal, ich habe lange nicht gelitten. Es geht hier nicht um den Masochismus. Aber ich glaube, wir stehen in einem Leben und als Christen werden wir immer wieder mit Dingen herausgefordert und konfrontiert und wir müssen die Entscheidung treffen, versuchen wir drum rumzukommen oder stellen wir uns diesen Dingen und lassen sie in unserem Leben zu, geben ihnen den Platz und geben Gott die Chance, indem wir dazu Ja sagen, hindurchzugehen. Und da hat jeder seine Baustellen. Heutzutage sprechen wir neumodisch von Krisen. Das ist im Endeffekt, was ist deine Krise gerade ganz persönlich? Deine Krise, in der du vielleicht gerade steckst, von der du herausgefordert bist. In der Jugendzeit ist es vielleicht ganz stark diese Krise, was wird mit meinem Leben nach dem Beruf? Wo wäre ich mal sesshaft? Finde ich jemanden, den ich heiraten kann, mit dem ich Familie gründen kann? Das kann schmerzhaft sein. Und wir können versuchen, uns dort eigene Wege zu bauen. Oder wir können manchen von diesen Punkten auch wirklich mal aushalten. Und Gott zutrauen und ihm vertrauen, dass es gut wirkt. Das bedeutet nicht, dass wir nur die vier Hände in den Schoß legen. Dann hat man vielleicht Kinder oder auch nicht und man merkt, da fehlt was und das ist auch schmerzhaft, das kann unglaublich schmerzhaft sein. Und da hat man dort seine Kämpfe, seine Krisen, die immer wieder kommen. Und die ganz bewusst wahrnehmen und zu Gott hinhalten und sagen, Herr, ich vertraue dir da drin, egal was du vorhast. Oder dann die Krise im Alter, wenn man merkt, dass es weniger wird. Dass die Kreise, die man gehabt hat, plötzlich geringer werden. Das ist schmerzhaft. Weil man merkt, man kann eben nicht mehr alles machen. Man kann nicht mehr alles tun. Und dann ist es diese Krise, wo vielleicht auch Menschen, die geliebt sind, wegsterben. Und man merkt, wie man alleine zurückbleibt. Und wie dieses Leid, was man dort erfährt, einen ganz schön niederwerfen kann. Und dort dürfen wir uns Gott anvertrauen. Und dann ist es vielleicht auch in dieser Lebensphase so, dass manche weise Entscheidungen im Vorfeld getroffen werden sollte und nicht erst den Leuten danach übrig gelassen und dass sie es dann aufsammeln brauchen. Und das sind schmerzhafte Dinge, das sind leidvolle Dinge, die in unserem Leben sind. Aber, und das ist das Ding, wir können in diesem Leid versinken, wie so ein Strudel, der uns immer weiter nach unten zieht. Oder, und das ist jetzt dieser Punkt, wenn wir wirklich mit ihm leiden, wenn wir diesen Schmerz anschauen und zulassen, über jedes nicht erhörte Gebet, über jeden Moment, wo wir geglaubt haben, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden, dass dort etwas Hoffnungsvolles hindurchbricht, was wir vielleicht jetzt noch nicht sehen können. Aber es gibt da eine Verheißung, auf die wir uns stellen dürfen. Nämlich Gott, du bringst etwas Herrliches dabei hervor. Und dann ist plötzlich dieses Leid zwar immer noch schmerzhaft und immer noch leidvoll, aber es bekommt eine Perspektive und einen Sinn. Nämlich, dass wenn wir durch Krisen mit Gott hindurchgehen, werden wir Verherrlichung erleben, ihr Lieben. dann wird Gott mehr sichtbar in dir und in mir. Und dann ist es etwas, wo wir auch dort nicht alleinige Kämpfer sind, Einzelkämpfer, wo wir niemanden haben, sondern dafür ist Gemeinde da. Dass in den Momenten, wo wir auch Leid erfahren, nicht allein bleiben, nicht zu Hause bleiben, sondern uns vielleicht in manchen Punkten dem anderen auch zumuten. In aller Gebrochenheit, in allem Schmerz und in allem, wo wir vielleicht auch gerade merken, der andere ist total überfordert. Aber das darf in christlicher Gemeinschaft sein und das ist eine Herausforderung, es muss vielleicht auch sein. Weil wir dort lernen und weil wir dort lieben und weil dort unsere Leidens- und unsere Liebesfähigkeit trainiert und gestärkt und befeuert wird, ihr Lieben. Das ist dann was, wo wir selbst in diesen schweren Dingen Gott Lobpreis bringen dürfen. Das ist vielleicht ein gebrochener Lobpreis. Ja. Aber es ist etwas, was schon die Ewigkeit und die Verheißung Gottes und die Verherrlichung Gottes mit einbezieht. Und was plötzlich eine Glaubenssicht hervorbringt. Dass die nicht einfach ist. Ich glaube, das erfahren wir tagtäglich. Aber es ist etwas, was Gott uns zumutet. Und wo wir erfahren dürfen, wie Gott uns dort hineinnehmen will. Und uns dort hineinnehmen möchte, das zu trainieren. Und dorthin durchzublicken. Und manches vielleicht schon vom Ende her zu erahnen, in aller Bruchstückhaftigkeit. Wenn wir aber Kinder sind, als Kinder adoptiert sind, von Gott sein Geist in uns gegeben, der ruft Abba, Vater, und der sich sicher ist, mein Papa im Himmel hat nur gute Dinge für mich. So sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christus. Da kommt das Leben Gottes. Da kommt die Fülle Gottes, da kommen die guten Dinge Gottes in unser Leben, da kommt die Führung Gottes in unser Leben. Und wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und da kommt vielleicht auch manchmal eine Zulassung Gottes, die wir nicht verstehen. Aber da sind wir in guter Gesellschaft. Wenn wir die Bibel hoch und runter lesen, sehen wir Zulassungen Gottes, die wir nicht verstehen. Aber wo Menschen am Ende sagen, ich habe den Herrn erlebt, ich habe ihn gesehen. Ich bin zum Du und Du mit ihm gekommen. Da ist nicht eine Distanz, da ist eine Nähe gewachsen. Und das passiert häufig in den schweren Momenten. David im Psalm, und wanderte ich auch durchs finstere Tal, so bist Du bei mir. Dort ist das erste Mal, dass es eine Persönlichkeit bekommt. Vorher ist es nur er. Da ist es eine Distanz. Hiob, unvorstellbares Leid. Und der sagt, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt habe ich dich gesehen, jetzt habe ich dich geschaut. Mir geht es nicht um ein masochistisches Christsein. Mir geht es aber um eine Tiefe, die wir brauchen und die Gott uns geben möchte. Und eine Liebes- und Leidensfähigkeit in unserem Leben erwachsen lassen will, die seine Herrlichkeit mit sich bringt. Und ich glaube, das ist etwas, was eine Gesellschaft, die nur auf Spaß gepolt ist, dringender braucht als alles andere. Menschen, die standhaft sind, Menschen, die aushalten, Menschen, die sich unterordnen unter den Willen Gottes, auch in den schweren Momenten und nicht Ausflüchte suchen. Da machen wir Fehler. Da versuchen wir vielleicht dann doch mal eine Abkürzung oder wir versuchen mal drum rumzukommen. Aber Gott wird uns dort nicht lassen, wenn wir ihm wirklich gehören und wenn wir wirklich immer wieder feststellen, ich will dir gefallen, ich will dir gehorchen, ich will dir hinterhergehen. Und dann haben wir am Kreuz mit allen unseren Unzulänglichkeiten, mit allen falschen Motiven, haben wir einen herrlichen Platz, wo wir es ablegen dürfen. Und das ist was, was wir im Abendmahl erinnern. Das wollen wir gleich feiern. Aber ich möchte mit uns, oder wir werden erstmal als noch ein Lied singen zum Abendmahl hin. Das Lobpreisteam darf sich aufmachen. Ich bete mit uns noch und dann singen wir dieses Lied. Jesus, wir sind dir so unglaublich dankbar, dass du Mensch geworden bist. dass du dich gezeigt hast, dass du geoffenbart worden bist und dass du diesen Weg gegangen bist, sodass wir selber zu Kindern Gottes werden konnten. Dass du diesen Weg genommen hast, dass du den Weg geebnet hast, dass du den Himmel verlassen hast, um uns zu finden, um uns zu suchen, um uns in dein ewiges Reich zu bringen. Wir danken dir für dein Sterben, für dein Begrabenwerden und für das Auferstehen. Und danke, dass uns diese Dinge zugeteilt werden, weil wir Miterben mit dir sind. Und dafür ehren wir dich, für das Gute, was du uns schenkst, für das, was unser Leben reich macht und ausrichtet. Und ja, Herr, wenn wir Leid hören, dann schrecken wir zurück. Und das bekennen wir in deiner Gegenwart und vor deinem Thron. Aber Herr, wir wollen nicht Menschen sein, die so schmerzfrei es geht durchs Leben gehen. Sondern ich bete, dass du uns immer wieder in Situationen auch bringst, wo wir lernen, an dir dran zu bleiben, auch wenn es gerade schwer ist. Und gib uns eine neue Faszination und Fähigkeit einfach in dieser Passion, sowohl im Positiven wie auch im Schweren, auszuhalten und uns dir unterzuordnen, geduldig zu sein, Geduld zu lernen, sodass wir diese hoffnungsvolle Perspektive der Verherrlichung in unserem Leben mehr und mehr wachsen sehen. Und stärk du unseren Glauben, dass das nicht umsonst ist. Stärk unseren Glauben, dass du was Herrliches und Geniales damit hervorbringen möchtest. Wirke das in uns. Amen. In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's den Seinen und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und brach und sprach: Trinkt alle davon, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und so oft ihr daraus trinkt, gedenkt ihr an das, was ich für euch getan habe. Gedenkt ihr an den Tod, den ich für euch gestorben bin, bis ich wiederkomme. Jesus, wir danken dir für dieses Opfer, was du gegeben hast. Wir danken dir für deinen Leib, den du hast gebrochen, hast brechen lassen am Kreuz und den du hast hinaufgenommen an dieses Fluchholz für uns. Du bist zum Fluch der Sünde geworden und hast den Fluch von unserem Leben genommen, und dafür preisen wir dich. Amen. Jesu für euch hingegeben zur Vergebung der Sünden. Die Einladung an jeden, der das Mahl schon genommen hat, darauf zu reagieren, Gott zu danken, ihm zu sagen, was vielleicht für dich gerade an Dank nochmal neu hochgekommen ist, was dir bewusst geworden ist. Lass uns eine Zeit haben, wo wir ihn anbeten und loben dafür, was er für uns getan hat. Für deinen Namen, der hoch erhöht ist, der über allen Namen steht und der auch über unserem Leben steht, weil er darüber ausgerufen wurde. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass wir als deine Kirche, als deine Kinder deinen Sieg vorantreiben in dieser Welt. Und danke, dass dein Geist in uns wohnt, der uns befähigt, der uns vorwärts treibt und der uns auch immer wieder dir nachzieht. Dafür ehren wir dich, dafür preisen wir dich. Du bist gut, hab Dank dafür. Und so lasst uns schließen mit dem Gebet, was Jesus uns selbst gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne ich euch im Namen des dreieinigen Gottes, Gottes des Vaters, der dich geschaffen hat und der dich gewollt hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der dich ja erkauft hat mit seinem kostbaren und teuren Blut. Und im Namen des Heiligen Geistes, der in dir Wohnung genommen hat und der dich führt und lehrt in alle Wahrheit hinein. Und so geht hin in dieser Kraft und Autorität Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch und einen guten Wochenstart.